Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt mit diesem Morning Briefing Spezial gemeinsam in die zweite Tageshälfte. Heute ist Donnerstag, der 2. April. Noch nie haben wir der Wissenschaft so aufmerksam zugehört wie in diesen Wochen. Virologen und Immunologen erhalten in dieser Corona-Krise eine Aufmerksamkeit, naja, wie sie wahrscheinlich vorher nur Schauspieler oder Celebrities oder eben auch Politiker genossen haben. Der Grund für dieses hohe Interesse liegt auf der Hand aus meiner Sicht. Die meisten Menschen wollen, genau wie wir Journalisten auch, aus erster Hand wissen, was bitteschön ist da eigentlich los. Wie gefährlich ist das Virus? Wie funktioniert es? Sind die massiven Einschränkungen, die wir derzeit erleben müssen, richtig? Warum läuft der Kampf gegen Corona in manchen Ländern erfolgreicher als in anderen? Was bringen diese Masken denn nun wirklich? Und wie sicher sind wir eigentlich im Freien vor dem Virus? Es gibt Fragen über Fragen, bis hin zu denen, ob eine Grippeschutzimpfung womöglich auch gegen das Virus hilft oder, weil es uns ein bisschen schwächt in unserem Abwehrsystem, tatsächlich eher empfänglich macht. Und auch diese Frage wird gestellt. Müssen wir, Stichwort Nähe, unser Liebesleben verändern? All diese Fragen stammen von Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Sie haben die an das Morning Briefing Team geschickt und ich habe sie unter den Arm geklemmt und mit Professor Alexander Kekulé besprochen. Herr Kekulé ist Virologe, er ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum in Halle. Er hat an den derzeit gültigen Pandemieplänen der Bundesregierung mitgewirkt, derweil die Forscher vom Robert-Koch-Institut in Berlin vielleicht sowas sind wie die Souffleure der Bundesregierung, ist Professor Kekulé eher ihr Kritiker. Das ganze, wie ich finde, hochinteressante Gespräch mit dem Professor hören Sie jetzt. Es geht um die Beantwortung, wie ich finde, um die sehr klare und präzise und auch leidenschaftliche Beantwortung Ihrer Fragen. Ich sage einen schönen guten Morgen, Herr Professor Alexander Kekulé.
Hallo, guten Tag.
Seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hat sich ja einiges getan. Unter anderem sind Sie jetzt unter die Podcaster gegangen. Mit Kekulés Corona-Kompass beim MDR. Wie fühlt sich das an, dieser Seitenwechsel? Wie ein Fremdgehen?
Ja, das ist nicht ganz so, weil ich ja tatsächlich seit meinen Studienzeiten immer so ein bisschen Geld nebenbei verdient habe, indem ich geschrieben habe für die Zeitung. Ich habe ja auch 11 Jahre lang eine Kolumne geschrieben im Tagesspiegel. Und daher kenne ich sozusagen diese Perspektive schon, dass man Leuten was erklärt. In der jetzigen Phase ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man irgendwie so einen Übertragungsriemen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit herstellt.
Und wir Journalisten haben uns ja auch schon revanchiert, indem wir jetzt alle zu Hobby-Virologen geworden sind.
Ja, genau so gibt es eine Konvergenz der Interessen dann an der Stelle.
Wir hatten ja beim letzten Mal verabredet, dass die Hörerinnen und Hörer Fragen stellen dürfen. Das haben Sie sehr, sehr reichlich getan. Und wir gehen jetzt mal, soweit uns die Füße tragen, durch diese Hörerfragen durch, wenn Sie einverstanden sind.
Sehr gerne, natürlich, Herr Steingart.
Die Frage Nummer 1 ist, sehen wir, nachdem wir so brav uns an Social Distancing und all diese Dinge jetzt halten und einen Shutdown im Lande gemacht haben, sehen Sie als Experte einen Erfolg schon?
Den sehe ich noch nicht und den kann man jetzt auch noch nicht sehen. Da hat sich der Herr Wieler am Anfang ein bisschen zu optimistisch geäußert. Es ist so, dass man ganz automatisch ja immer in die Vergangenheit blickt bei den Zahlen, die man hier anschaut. Und leider sind die Zahlen vom RKI ja auch noch ein bisschen hinter dem, was Johns Hopkins uns berichtet, sodass man in der Bilanz sagen kann, wir gucken 12 bis 14 Tage im Moment tatsächlich zurück. Ja. Da hat ja der Shutdown noch gar nicht angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen Geduld haben, bis wir den ersten Effekt überhaupt beobachten können.
Das heißt, Sie können auch noch keine Wegweisung geben für die Regierung, wie es nach dem 19. April weitergehen soll?
Also Wegweisung nicht. Ich habe ja tatsächlich ein relativ umfangreiches Programm aufgeschrieben, was man danach machen könnte. Das ist bei Zeit Online nach wie vor. Das heißt Wege aus dem Shutdown. Und da habe ich tatsächlich zuerst mal so einen Wurf gemacht als eine Diskussionsgrundlage, was man jetzt weiter alles machen könnte, um da wieder rauszukommen, weil es natürlich keinen Sinn hat, in eine Schlacht zu gehen, ohne zu wissen, wie das erfolgreiche Ende aussehen könnte. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir einen Effekt sehen werden übrigens und dass wir es schaffen werden, diese exponentielle Vermehrung der Krankheitsfälle jetzt wirklich zu durchbrechen durch diesen landesweiten beinahe Lockdown, kann man sagen.
Ein Lehrer fragt, auf was er sich einstellen soll beim Thema Homeschooling. Als Referenz sagt er, würde ihm von der Schulleitung China genannt, die heiße Phase dort, 7 bis 8 Wochen der Quarantäne von Städten. Wie sieht das hier aus? Könnten Sie diesem Lehrer sagen, wird es nach Ostern wieder weitergehen mit dem Unterricht Ihrer Ansicht nach?
Also im Moment ist, glaube ich, so der 20. April ungefähr im Gespräch. Das wären jetzt ungefähr 3 Wochen von jetzt an. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, weil das eine politische Entscheidung ist. Das ist ja ganz klar. Ich finde es auch immer ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Ich plädiere eigentlich dafür, die Schulen und die Kindertagesstätten, wenn wir die anderen flankierenden Dinge richtig gemacht haben, relativ früh wieder aufzumachen. Der einfache Grund ist, dass Kinder am wenigsten Symptome zeigen und am seltensten schwere Symptome zeigen. Und deshalb kann man es hier am ehesten verantworten, die sozusagen wieder der Virusrealität auszusetzen. Dazu ist natürlich wichtig, dass man flankierend dann dafür sorgt, dass natürlich diese Kinder dann nicht ihre Großeltern zu Hause anstecken und ähnliches, sodass wir viel zu tun haben die nächsten 3 Wochen. Aber wenn wir die Hausaufgaben machen, dann meine ich, können wir danach, sofern dieser Lockdown funktioniert, relativ bald Kitas wieder aufmachen und Schulen wieder aufmachen.
Das wäre schön. Die Deutschen schauen jetzt so gebannt wie noch nie auf Länder wie Südkorea, China, aber auch Japan, wo ja ganz erkennbar die Infektionskurven, aber auch die Todeskurven sich abgeflacht haben. Was ist die wichtigste Lernerfahrung aus diesen Ländern? Oder stimmen die Zahlen einfach nicht?
Doch, die Zahlen stimmen. In China ist es sicherlich so, dass die einen frühen Optimismus haben. In Wuhan stimmt es. Sonst würde ich sagen, im restlichen Land muss man mal sehen, wie sich es entwickelt. Die Pandemie in China wird ja nicht in Wuhan entschieden, sondern in den anderen großen Städten, wenn sie in Shanghai und in Peking wirklich die Lage unter Kontrolle haben und im chinesischen Hinterland, beispielsweise in Guangdong, was ganz nah an Hongkong dran ist. Wenn sie da die Lage wirklich unter Kontrolle haben, dann haben sie die Schlacht gewonnen. Aber ich glaube, die Zahlen stimmen und die allerwichtigste Nachricht ist, die ist ganz einfach, das ist eine mathematische Nachricht. Je früher eine Maßnahme ergriffen wird, desto wirksamer ist sie. Dadurch, dass wir quasi eine Exponentialfunktion haben, mit der Zunahme der Fälle über die Zeit, heißt es umgekehrt auch, je früher die Maßnahme ergriffen wird, desto exponentiell besser wirkt sie.
Wir sind ja da ein bisschen spät gestartet. Sie hatten viele dieser Maßnahmen, die jetzt wirken, deutlich eher angeregt. Von der Schulschließung, glaube ich, auch bis hin zu einem Distanzhalten und zum Schließen der Läden. Da waren Sie sehr früh dran, richtig?
Ja, ich hatte tatsächlich am 22. Januar, ich habe das nochmal nachgeschaut, weil das jetzt natürlich eine Diskussion ist, zum ersten Mal dieses Aufrüsten bei den Testen empfohlen, was letzten Freitag vom Bundesinnenministerium jetzt auch endlich als Priorität gesehen wird. Das ist einfach notwendig, auch wenn man jetzt nicht natürlich danach tarocken soll in die Vergangenheit. Wir müssen da schnell sein und der nächste Fehler, den wir jetzt in Zukunft machen können, ist, dass wir diese 3-4 Wochen Lockdown quasi verschlafen und in der Zeit nicht ganz gründlich dafür sorgen, dass danach alles so steht, dass wir ähnlich gut aufgestellt sind wie jetzt auch Südkorea oder eben Singapur oder Taiwan sind gute Beispiele.
Wenn man diese Länder bereist, schon vor Corona fiel auf, dass Hygiene dort, anders als wir über uns selber denken, eine größere Rolle spielt. Das Händewaschen, das Abstand halten, wo immer es geht, in der U-Bahn in Tokio schwierig, aber das Tragen von Atemmasken beispielsweise. Welche Rolle, darüber ist ja ein Streit entbrannt, welche Rolle spielt das in Ihrem Konzept, das Tragen von Atemschutzmasken im Alltag?
Also ich bin ganz dringend dafür, das eine Zeit lang zu machen in Deutschland. Erstens von der infektiologischen Seite her ist es so, das ist glaube ich unumstritten, wir schützen die Umwelt damit. Wenn jemand selber krank ist, ohne es zu merken, schützt der andere. Das ist völlig unbestritten, das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut. Und schon allein das würde ja ausreichen als Argument, dass wir alle eine aufziehen, weil rein theoretisch, wenn jeder Kranke eine Maske auf hätte, gäbe es kaum noch Infektionen. Es gibt aber noch das zweite Argument, wo mir nicht recht gegeben wird, von offizieller Seite, das ist dieses, da wir ja wissen, dass die Tröpfchen beim Sprechen und Husten fliegen und quasi bis zu 2 Meter weit den anderen dann treffen können und da wir wissen, dass die Landebahnen für diese Tröpfchen die Augen, die Nase und der Mund sind, weil diese Tröpfchen müssen auf den Schleimhauten landen, um eine Infektion zu machen, dann ist es natürlich sinnvoll, zumindest mal Nase und Mund zu bedecken, egal mit was. Mhm. Wenn Sie da ein Tuch in Cowboy-Manier sich umbinden, verhindern Sie auch, dass diese Tröpfchen sofort ihnen auf die Schleimhäute gelangen. Und wenn sie zusätzlich noch eine Brille aufhaben, dann ist das meines Erachtens ein relativ guter Schutz. Natürlich nichts Perfektes. Sie dürfen auf keinen Fall stattdessen sagen, jetzt unterschreite ich diese 2-Meter-Distanz oder ich will jetzt eine Verkürzung des Lockdowns haben. Aber man muss es ja ganz praktisch sehen, da sitzen die Menschen an den Registrierkassen. Es kommt einer nach dem anderen zum Einkaufen. Die haben am Tag hunderte von Besuchern und alle sind unter 2 Meter nah dran. Oder wenn sie irgendwo in so einer Schlange stehen, sind sie immer unterhalb dieser 2-Meter-Distanz. Und deshalb empfehle ich wirklich in geschlossenen Räumen, im Freien ist das nicht so schlimm, aber in geschlossenen Räumen, wenn sie es partout nicht schaffen, die 2-Meter-Distanz einzuhalten, setzen sie sich eine Maske auf und notfalls ein Stück Stoff, was die Oma ausgeschnitten hat oder der Opa ausgeschnitten hat, was jedenfalls improvisiert ist. Ich glaube, dass die Politik so dagegen ist, liegt auch ein bisschen daran, ganz ehrlich gesagt, die haben natürlich Angst zu sagen, jawohl, die Idee vom Kekulé ist super, macht das bitte alle mal, weil dann sagt jeder sofort, wo kommen denn die Masken her? Warum gibt es denn keine in der Apotheke? Ich glaube, es ist aber gar nicht notwendig, die offiziellen OP-Masken zu haben, so schön sind die ja auch nicht, sondern es genügt praktisch auch etwas, was man sich etwas kreativer gestaltet und aus einem alten T-Shirt zusammen geschustert hat. Ich würde da wirklich dazu appellieren, das zu machen und hier jetzt nicht darauf zu warten, bis die Lieferungen in den Apotheken wieder ankommen.
Viel früher unter das Vermummungsverbot, aber das wird heute wahrscheinlich anders beleumundet. Ja,
die Taz hat ja tatsächlich, also eine durchaus nicht im rechten Spektrum zuzuordnende Tageszeitung, hat ja tatsächlich gesagt, dass sie für ein Vermummungsgebot jetzt sind. Sie sind für ein Vermummungsgebot, haben sie getitelt. Das fand ich eigentlich ganz lustig, das dort zu lesen. Ich will noch eins klarstellen, weil das ganz oft verwechselt wird. Es gibt natürlich solche Spezialmasken, die man im Krankenhaus braucht, die jetzt auch von der Bundesregierung speziell nochmal besorgt werden und angeblich gerade ausgeteilt werden. Die meine ich natürlich nicht, sondern es geht hier um diese ganz einfachen Masken. Es geht nicht darum, dass der Bürger sozusagen, also Volksmaske ist der Vorschlag, der Bürger soll jetzt nicht die Masken wegnehmen, dem Krankenhauspersonal. Wir haben da auch einen richtigen Aufruf gestartet, der heißt jetzt kein Held ohne Maske. Und unter dem Slogan wollen wir jetzt wirklich da so eine Art Grassroot-Kampagne machen, dass die Leute sich diese Masken selber machen und aufsetzen.
Also wir sind hier dabei, wir haben uns die besorgt, ich habe die auch schon anprobiert, funktioniert. Die Nase muss rein in das ganze Ding, sonst hat es ja keinen Sinn, anders als wir es bei Herrn Laschet zunächst gesehen hatten.
Ja.
Sagen Sie, die Hörer fragen nach der Grippeschutzimpfung. Soll man die jetzt noch machen oder schwächt die eher das Immunsystem? Weil man ja durchaus weiß, ich auch aus den Vorjahren, wenn man von der Grippeschutzimpfung kommt, da können schon auch ein paar Nebenwirkungen auftreten, die nicht gerade, sagen wir mal, der Gesundheit im ersten Durchgang förderlich sind.
Die Grippeschutzimpfung ist verglichen mit anderen extrem nebenwirkungsfrei. Also wenn Sie sowas berichten, das glaube ich natürlich sofort. Aber es ist eine relativ harmlose Impfung, was die Nebenwirkungen betrifft. Ich würde aber trotzdem empfehlen, sie jetzt im Moment nicht mehr zu machen. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist, dass wir tatsächlich am Ende der Grippesaison sind. Im Moment ist in Deutschland die Grippe eigentlich durchgelaufen, kann man so sagen. Mhm. Und sie war auch dieses Jahr nicht so dramatisch. Da haben wir viel schlimmere Jahre gehabt.
Gott sei Dank, muss man ja fast sagen.
Ne? Das ist gut, weil das hat es auch erleichtert, die Corona-Fälle aufzudecken. Weil natürlich, wenn Sie jetzt eine starke Grippesaison haben, da sterben ja dann auch Menschen dran und werden schwer krank liegen auf der Intensivstation. Und dann ist es umso schwieriger, zum einen Corona-Fälle zu entdecken und zum anderen wäre natürlich eine Doppelinfektion besonders schlimm. Da gibt es einzelne Berichte darüber, dass Menschen, die also beides zugleich haben, Corona plus Influenza, dass die dann wirklich sofort in akuter Lebensgefahr sind. Der andere Grund, warum ich es jetzt tatsächlich nicht empfehlen würde, ist, die Arztpraxen sind nicht mehr so ganz so sicher, wie sie schon mal waren, weil wir natürlich wenig Möglichkeiten haben, bisher die Arztpraxen zu schützen. Die bräuchten tatsächlich diese medizinischen Spezialmasken, diese FFP-Masken, bräuchten die eigentlich für ihr Personal und die allermeisten haben das nicht. Dadurch sehen wir immer wieder, dass in Arztpraxen leider, genau wie überall im medizinischen Bereich, übrigens auch in Altersheimen, es eben zu kleinen Ausbrüchen von diesem Coronavirus kommt. Und darum würde ich jetzt gerade den Menschen, die in die Risikogruppe gehören, die also, sage ich mal, 65 Jahre oder älter sind oder Vorerkrankungen haben, denen würde ich eigentlich nicht empfehlen, jetzt ohne ganz triftigen Grund, in der Arztpraxis zu gehen, weil die Infektionsgefahr da noch höher als im Kaufladen ist.
Verstehe, guter Ratschlag. Wie ist das mit dem Regen, fragt hier jemand. Also wenn es regnet, kommt dann das Virus über den Regen in das Auge oder in die Nasenschleimhaut?
Draußen kann man ganz allgemein sagen, ist man fast sicher von diesem Virus. Also da muss jemand anders schon sehr nah in der Nähe sein. Das Virus wird draußen aktiviert durch UV, wird inaktiviert durch Regen, also es wird weggespült durch Regen und durch verschiedene Substanzen, die einfach in der Natur immer da sind, von irgendwelchen Pflanzensäften bis zu Verunreinigungen werden diese Viren gebunden, sodass man auch sagen kann, dass übrigens das Maskentragen in Asien, was man immer so sieht auf der Straße, wenn weit und breit kein anderer Mensch ist, das ist natürlich völlig übertrieben. Also der Regen ist keine Gefahr, sondern ist eigentlich eine gute Sache, um die Krankheitsübertragung zu vermeiden. Das einzige Gefahr, die beim Regen besteht, ist, bevor ich in den Supermarkt gehe, muss ich ja dafür sorgen, dass die Maske, die ich mir aufsetze, wirklich trocken ist. Also die sollte man nicht erst im Regen anhaben und dann mit der nassen Maske irgendwo reingehen. Das ist nicht sinnvoll.
Wie viele Tage nach einer Infektion, möchte eine Hörerin wissen, kann ich andere infizieren? Oder anders gefragt, wann bin ich nicht mehr ansteckend?
Das ist leider individuell recht unterschiedlich. Man kann so sagen, die Zahlen, die wir bisher haben, sagen, dass der Durchschnittspatient von diesem Covid-19 ungefähr 5 Tage lang ansteckend ist, nach Beginn der Symptome. Das ist für uns leicht zu merken, weil die Inkubationszeit auch ungefähr 5 Tage ist. Das ist sozusagen die Faustformel. Aber andererseits muss man sagen, das kommt sehr darauf an, wie der Mensch dann diese Krankheit besiegt, wie er damit klarkommt. Und jemand, der natürlich dann einen verzögerten Krankheitsverlauf hat, wo das Immunsystem dann zum Teil auch langsam zusammenbricht, wo man vielleicht eine Situation hat, dass der dann sogar auf die Intensivstation muss oder gar beatmet wird, dann kann sich das Wochen hinziehen. Und die sind dann auch wirklich die ganze Zeit infektiös, sodass man sich nicht wirklich drauf verlassen kann. Und das andere Beispiel, andere Thema, was wir haben, ist, bei Kindern wissen wir, dass bei diesen Atemwegserkrankungen ganz grundsätzlich, das gilt für alle, die Kinder häufig weniger Symptome haben und über längere Zeit aber das Virus ausscheiden. Sodass man auch bei Kindern jetzt nicht sagen kann, dass das normalerweise 5 Tage ist, sondern wahrscheinlich ein bisschen länger. Zumindest wenn dieses Virus sich so verhält wie die allermeisten anderen. Das heißt, unterm Strich, man kann, ohne dass eine solche Testung durchgeführt wurde, nie ganz sicher sagen, dass man das Virus nicht mehr ausscheidet. Das ist, solange man Symptome hat. Also solange man Symptome hat, und bei Kindern würde ich sagen, ist es ganz schwer, das Ende wirklich sicher vorherzusagen.
Hier fragt jemand aus Aschaffenburg, ein Mann, sollten Liebespartner ihren intimen Umgang miteinander in irgendeiner Form verändern in dieser Zeit des Abstandhaltens? Was sagen Sie dazu?
Also das ist ja eine vielschichtige Frage. Also ich habe auf so einer Webseite mal fünf wichtige Regeln zusammengetragen, schon vor ganz langer Zeit. Da standen auch schon die Masken drauf. Darf ich vielleicht sagen, kekule.com heißt es, da ist auch keine Werbung drauf, da stehen nur diese Regeln drauf. Und da steht drauf...
Maskentragen beim Sexualverkehr? Nein.
Nee, so im Detail steht es nicht drauf, aber da steht folgende einfache Regel drauf. Und zwar, umarme nur denjenigen, mit dem du Viren austauschen willst. Das heißt also, ich habe jetzt gar nicht so ans Detail gedacht, ans Intime, sondern wirklich gedacht, schon auf der Straße, wenn man Freunde begrüßt, man soll wirklich nur die Menschen umarmen, von denen man glaubt, dass es in Ordnung ist, die Viren auszutauschen. Das heißt in der Praxis meistens die, mit denen man sowieso zusammen wohnt, weil da kann man es nicht vermeiden. Und das gilt natürlich dann auch für den Partner, bevor ich jetzt wochenlang irgendwie Abstinenz betreibe und denjenigen vielleicht kaum noch sehe und überhaupt keine Nähe mehr habe, nehme ich das einfach in Kauf, dass wenn der positiv ist, dass ich auch positiv werde und umgekehrt. Wir haben es ja hier nicht mit AIDS zu tun, wo man dann eine ganz, ganz schwere Erkrankung hat, sondern das kann man nicht oft genug sagen, 80%, wahrscheinlich noch viel mehr, haben fast keine Symptome oder leichte Symptome. Das heißt, ich würde mal so grundsätzlich sagen, diese, so einen Stress mit so einer Erkrankung, die einen ständig bedroht und dann die Leute mit den Masken und diese Bilder immer im Fernsehen und das alles zusammen, dass man dann auch noch in der Bude hockt und viele seine Dinger, die man sonst machen kann, nicht tun darf. Ich glaube, das sollte, man sollte im Gegenteil versuchen, dass einem das nicht zu sehr auf die Stimmung und auch nicht zu sehr auf die Libido schlägt. Ich glaube zwar sowieso nicht, dass es einen Babyboom in 9 Monaten geben wird, so wie bei dem berühmten New York Blackout, wo der Strom ausgefallen ist. Aber ich glaube, es wäre jetzt falsch, sich auch noch im Privatleben da irgendwie so komische Regeln aufzuerlegen. Das wäre, sofern jetzt nicht einer von beiden echt eine Risikoperson ist, würde ich davon eigentlich abraten.
Perfekt. Das gilt dann auch für den Umgang mit Kindern, würde ich denken. Nähe zulassen und nicht die eigenen Kinder zum Beispiel zu halten. Wir es auf gar keinen Fall zu Hause jetzt auf 2 Meter Distanz halten, sondern eigentlich innerhalb der Familie Umgang wie immer. Vielleicht gerade sogar mehr Zärtlichkeit in Tagen dieser Stille und Einsamkeit.
Das haben Sie perfekt gesagt. Ich sehe es ganz genauso. Ich kann aber nur auch sagen, ich höre von Berichten von Menschen, die zu Hause inzwischen jetzt zu richtigen Virenphobikern geworden sind. Und da läuft so das eine oder andere Radikalprogramm, was wir nicht einmal in Westafrika in den Ebola-Stationen hatten, um die Menschen voneinander zu isolieren. Da kann ich also nur dringend von abraten, sowas im häuslichen Bereich zu machen.
Es gibt trotzdem auch das Gegenteil von der Hysterie, ist die kontrollierte, freiwillige Selbstansteckung, die einige propagieren, nach dem Motto als die härteste Form der Selbstimpfung. Was halten Sie davon, wenn vor allem junge Risikogruppen dieses Thema so propagieren? Ist da was dran oder dringend abzuraten?
Also erstens ist natürlich so, auch junge Menschen können in Einzelfällen schwer krank werden. Man muss das natürlich aber ein bisschen differenziert sehen, weil wir ja irgendwie gucken müssen an den Moment, an dem wir wieder raus wollen aus diesem Lockdown. Das ist ja dann in ein paar Wochen. Und da wird ja nichts anderes passieren, als dass wir kontrolliert nach und nach uns infizieren. Deshalb darf man diese Idee jetzt nicht zu stark verteufeln, sonst gibt es später ein Kommunikationsproblem. Es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht alle im Lockdown auf den Impfstoff warten können und wollen. Das wäre auch wirtschaftlicher Wahnsinn, psychologisch sowieso. Und deshalb müssen wir uns schon überlegen, wie geht es danach weiter. Das Konzept, was ich da vorgeschlagen habe, sieht ja tatsächlich vor, dass wir als allererstes mal die Alten schützen und sicherstellen, dass die Alten und die anderen Risikogruppen eine Zeit lang in Sicherheit sind. Da ist noch viel zu tun. Da müssen wir genauso viel machen wie für Krankenhäuser. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir auch die Möglichkeit zur Testung wirklich bundesweit schaffen und dass wir zusätzlich etwas machen, was ich Smart Distancing genannt habe, quasi diesen Hausarrest, den wir jetzt haben, ersetzen durch eine kluge Distanzierung mit Masken und noch ein paar anderen Masken. Aber was dann passiert, ist natürlich, dass sich die Menschen nach und nach sozusagen kontrolliert infizieren. Das müssen wir letztlich machen, weil wir ja nicht auf den Impfstoff eben warten können. Mhm. Und da werden wir bei den Jüngeren anfangen, weil die fast keine schweren Erkrankungen haben und das Alter dann so nach und nach steigern, in der Hoffnung, dass wir vielleicht so ab 50% Herdenimmunität in der Situation sind, wo wir dann auch die Älteren und die Risikogruppen nicht mehr ganz so streng schützen müssen, weil deren Risiko natürlich sinkt, wenn es eine Herdenimmunität gibt. Das heißt also, die Idee, die da manche Leute haben, die so ein bisschen revolutionär klingt, wird wahrscheinlich die einzige Option sein, die wir in den nächsten Monaten dann haben. In Schweden zum Beispiel wird das ja auch ganz konkret so betrieben. Ich will nur davon warnen, dass sich jetzt alle zugleich quasi dem Virus aussetzen, weil wir dann wiederum allein schon durch die jüngeren Menschen eine Überbelastung der Krankenhäuser hätten.
Ist denn der jüngere Mensch dann, wenn er immun ist, tatsächlich eine Blockade für das Virus? Also der junge Mensch empfängt das Virus und kann es dann auch nicht mehr weitergeben.
Ja, das ist die Idee. Das ist das, was ich vorgeschlagen habe, dass man sagt, man wird jetzt sozusagen kohortenweise und vielleicht auch regionenweise die Schulen wieder aufmachen, die Kindergärten aufmachen. Natürlich Kinder, die jetzt zum Beispiel aus Risikofamilien kommen, also zum Beispiel der Vater ist Arzt oder so etwas oder Krankenpfleger. Da wird man vielleicht vorher einen Test machen, bevor man die in den Kindergarten gibt. Aber dann ganz bewusst dafür sorgen, dass die sich langsam durchimmunisieren. Man nimmt dabei in Kauf, dass natürlich einige, ganz wenige auch schwer krank werden. Das muss man ganz offen kommunizieren. Was hat aber zur Folge, dass sozusagen die jüngeren Menschen irgendwann eine immunologische Firewall sind, die Älteren davor schützen, krank zu werden und die Risikogruppen.
Weil sie das Virus auch nicht mehr weitergeben können.
Sie können nicht mehr krank werden, sie können es nicht mehr weitergeben. Die sind ja immun und dadurch kommt es, diese Diskussion hatten wir bei Masern, ganz, diese sogenannte Herdenimmunität. Ja. Das hatten wir bei Masern ja ganz ausführlich diskutiert. Wenn viele Menschen in der Bevölkerung immun sind, dann kann sich so ein Virus einfach nicht mehr lawinenartig ausbreiten, sondern dann sind es einzelne Fälle. Und dann sind wir wieder in der Lage, in der wir ja früher schon mal waren, dass das Gesundheitsamt diese einzelnen Fälle finden kann, identifizieren kann und dann durch Isolierung und Quarantäne die Infektionsketten unterbrechen kann. Das ist eigentlich dann die Komfortsituation, in die wir dann wieder zurückgekommen sind durch diesen Lockdown. Und das ist die Situation, in der natürlich Südkorea schon lange ist und Taiwan durchgehend war. Also die Länder, die früh angefangen haben, die kamen ja nie in diese exponentielle Phase, in der wir jetzt sind. Und zukünftig wird es dann so sein, dass wir uns eben so kontrolliert langsam durchinfizieren müssen. Anders kann ich das nicht sagen. Dabei wird es Tote geben, auch bei den Jüngeren, das ist ganz klar. Aber da kann ich nur gegenhalten, die normale Grippe, die wir ja alle so auf die leichte Schulter eigentlich nehmen, die macht auch bei jungen Menschen Tote. Also ich kenne die Zahl aus den USA, da ist es so, dass pro Jahr ungefähr 150 Kinder an der Grippe sterben. Und ich meine, wenn wir es schaffen, durch die Maßnahmen, so ein ganzes Paket von Maßnahmen eben die Sterblichkeit in den Bereich zu drücken, der so ähnlich wie eine Grippesaison ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, so radikale Beschränkungen der Bevölkerung zu machen, sondern dann muss man eben so nach und nach diesen Lockdown dann auch wieder lockern.
Das heißt, wir sollten Ihrer Ansicht nach auch nicht so tun, als ob wir jetzt jeden Toten in diesem Kontext verhindern können, weil wir ja auch ohnehin das im Gesundheitswesen nicht tun können, gegen alle Krankheiten, die die Menschheit bedrängen und bedrücken, so vorzugehen, dass es diese Krankheit nicht mehr gibt. Das würde auch in diesem Fall ja offenbar nicht gelingen und sei eine unrealistische Erwartungshaltung, richtig?
Ja, das ist unrealistisch und das, da ist natürlich klar, das muss man nicht dazu sagen. Ich bin jetzt studierter Arzt und habe Naturwissenschaften studiert und mich mit Epidemiologie befasst. Also wenn Sie mich als Epidemiologen fragen, ist das ganz klar so. Wenn Sie als Arzt gefragt werden, ist natürlich immer jeder Patient, den Sie verlieren, ein persönliches Drama. Aber wir müssen hier relativ kaltblütig auf der Bevölkerungsebene drauf blicken, weil wir ja auch Kollateralschäden erzeugen durch diesen Lockdown. Und deshalb sage ich, sobald wir eine Strategie haben, und die habe ich eben ja relativ konkret vorgeschlagen, die die Sterblichkeit in den Bereich der normalen Grippe drückt, dann müssen wir diese Strategie fahren und können nicht sagen, wir wollen hier sozusagen eine Null-Opfer-Priorisierung haben. Das wird nicht funktionieren.
Viele Politiker gehen jetzt sehr weit, auch in dem Glauben, mit Technologie gegen das Virus vorgehen zu können. Das Tracken von Handydaten, auch das Eindringen tatsächlich in persönliche Bewegungsprofile und Ähnliches. Was halten Sie davon? Wäre das erstens gerechtfertigt und zweitens würde es, das ist ja auch eine spannende Frage, funktionieren bei der Bekämpfung des Virus?
Ich stelle die Frage interessanterweise andersrum. Ich frage immer zuerst, brauchen wir das überhaupt? Und dann würde ich fragen, ist es gerechtfertigt und mit anderen schutzwürdigen Gütern, Rechtsgütern sozusagen abzuwägen? Die erste Frage, die ich mir stelle, brauchen wir das? Und da sage ich jetzt wirklich klipp und klar als Infektionsepidemiologe, wir brauchen kein Handy-Tracking. Das ist nicht notwendig. Und es wird ja immer wieder behauptet, es sei ein Erfolgsmodell in Südkorea gewesen. Ich kenne keine einzige Publikation, die das belegt hat. Ja, in Südkorea hat man das. Da gibt es sogar irgendwelche Apps, die einen warnen und sofort blinken, wenn sich ein Infizierter in der Nähe befindet und Ähnliches. Und das ist mir dann relativ egal, ob man das freiwillig macht oder unfreiwillig, in Anführungszeichen. Es gibt epidemiologisch keinen Beleg dafür, dass das sinnvoll ist. Das kann man auch ein bisschen erklären, warum das so ist.
Ja, warum ist das so?
Da gibt es zwei Fragen, wenn Sie einen positiven haben. Die eine Frage ist, wen könntest du in den letzten Tagen angesteckt haben? Das ist ja ganz wichtig, dass man die warnt und in Quarantäne bringt. Da geht es ja um einen ganz kurzen Zeitraum. Jemand hat Symptome und man ist normalerweise erst ab Symptombeginn überhaupt ansteckend. Vielleicht einen halben Tag vorher oder so. Aber das ist wirklich sozusagen aus Sicht des Patienten dann eine Erinnerungsfrage für die letzten 3 Tage ungefähr. Da sage ich jetzt mal, da genügt doch wirklich eine normale Befragung. Wen hast du in den letzten 3 Tagen so intensiv getroffen? Weniger als 2 Meter, vielleicht umarmt, vielleicht in einem Raum lange gesessen. Wer könnte das gewesen sein? Ich glaube, da erinnert sich jeder dran. Und wir haben ja auch bei dem Fall des Autozulieferers Webasto in München gesehen, dass unser öffentlicher Gesundheitsdienst, wenn er nicht überfordert ist, diese Arbeit ganz hervorragend macht, auch ohne Handy-Tracking. Die kriegen das schon raus. Und die andere Frage ist die ist manchmal interessant zu fragen, wo hast du dich möglicherweise infiziert? Mhm. Da blicken wir natürlich viel weiter in die Vergangenheit. Da suchen wir sozusagen diesen berühmten Patient Zero, diesen ersten Erstinfizierten, von dem die Welle ausgegangen ist. Klar, da bräuchten wir die letzten 2 Wochen, weil das die längste mögliche Inkubationszeit ist. Da muss man sich allein überlegen, 2 Wochen, was da für eine Flut von Daten zusammenkäme, wenn man das über Handy-Tracking macht. Jede einzelne Person, die irgendwie auf so einem Tracking-Raster, was ja ziemlich ungenau ist, das sind ja Zellen in der Größenordnung von 10 mal 10 Meter, in manchen Regionen Deutschlands nur 50 mal 50 Meter, mit denen man das orten kann. Man weiß überhaupt nicht, welche Art von Kontakt es war, ob die lange zusammen waren oder kurz, ob die sich ins Gesicht geschaut haben, ob der eine den anderen angehustet hat, ob die miteinander gesprochen haben, ob da vielleicht wie am Flughafen oft sogar eine Panzerglasscheibe dazwischen war. Das sehen Sie auf dem Tracking nicht. Das heißt, all diese Dinge sind also eine Flut von Daten, wo ich überhaupt nicht sehe, wo diese Auswertung weiterführen soll.
Also Datenmüll regelrecht doch zum Teil.
Ein Datenmüll, den man produziert, jetzt bei der Frage, wer hat dich angesteckt? Und dann sage ich aber auch als Epidemiologe, diese Frage interessiert jetzt keinen mehr. Das war am Anfang irrsinnig wichtig, als wir fast nur importierte Fälle hatten. Wer ist der eine Tourist aus China oder der Tourist vielleicht aus Norditalien oder so, der das eingeschleppt hat, um die Kette quasi bis zum Patient Null zurückzuverfolgen. Aber heute, wo Sie wirklich Tausende von Fällen im Land haben und ständig neue, die Zahl, die ich gestern gehört habe, ist 4.000 neue Gemeldete. Und das ist ja die Zahl von vor 12 Tagen quasi. Das heißt also, Sie haben richtig viele neue Fälle. Da brauchen Sie doch nicht bei jedem Einzelnen zurückzuverfolgen, wo er sich das wirklich 12 Tage vorher oder eine Woche vorher geholt hat. Also da sehe ich es nicht. Und der dritte Anwendungsfall ist ja der in Italien ganz viel gemacht wird. Da reden die Politiker hier natürlich nicht so gerne drüber. Die Italiener und auch manche andere Staaten kontrollieren damit ja, ob das Ausgehverbot eingehalten wird. Die nehmen die Tracking-Daten, um zu schauen, ob die Leute auch wirklich zu Hause bleiben, wie angeordnet. Und da bin ich gleich überhaupt dagegen. Also das finde ich also dann wirklich völlig staatliche Bevormundung. Das heißt, alle drei Begründungen, die man sich so überlegen kann, sind für mich epidemiologisch nicht notwendig. Und ich kann auch wirklich nur all die Politiker, die jetzt dem Volk erzählen, ihr müsst es machen, ihr müsst eure Grundrechte abgeben, damit wir euch hier das Leben retten. Ich kann die nur auffordern, mir mal die Statistik oder jemandem mal die Statistik hinzulegen, mit der gezeigt wird, dass das Handy-Tracking irgendwo als solches einen Erfolg gebracht hat.
Will die Politik vielleicht ablenken von Dingen, die so naheliegend wären, zum Beispiel wie die Desinfektion des öffentlichen Raumes, Bahnen, Busse, Wartehallen, Behörden, Altersheime und auf solche technologischen vermeintlichen Zauberwaffen zu setzen?
Ja, ich finde, das ist ein bisschen Hokuspokus oder gehört auch für mich in den Bereich des Aktionismus rein. Und solange jetzt jemand, der morgen auf der Straße plötzlich merkt, Mensch, ich habe jetzt einen Husten und ich fühle mich auch so fiebrig, wenn der in die Apotheke geht und sagt, ich weiß nicht, ich könnte Corona haben, geben Sie mir mal eine Maske, solange die sagen müssen, nö, gibt's nicht, weil dafür wurde nicht gesorgt, dass wir hier welche haben, solange das einfache Problem noch nicht gelöst ist und wir jetzt eine Aktion machen müssen, dass sich die Leute selber die Masken nähen und solange in den Krankenhäusern nicht sichergestellt ist, dass diese Spezialmasken vorhanden sind für das Personal. Solange wir Arztpraxen nicht mit den Spezialmasken schützen können, solange wir nicht einmal in der Lage sind, Altersheime zu schützen, das gibt ja katastrophale Ausbrüche dort, auch wiederum, weil das Personal nicht entsprechende Möglichkeiten hat, sich da zu schützen. Solange wir in so einer Lage sind, jetzt da mit diesem Handy-Tracking anzufangen, da halte ich also gar nichts von. Aber wie gesagt, ich bin da offen. Wissenschaftler hören ja immer gerne zu. Wenn jemand da so eine Studie mir auf den Tisch legt, dann lese ich die gerne durch und versuche mich eines Gegenteils überzeugen zu lassen.
Der Minister hat ja gesprochen von der Ruhe vor dem Sturm.
Die Politik ist im Krisenmodus. Die Bürgerinnen und Bürger erleben die tiefsten Einschnitte in die Freiheiten, in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben schon viele Infizierte in Deutschland und wir beklagen auch schon viele Tote. Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt.
Womit genau ist zu rechnen? Dieses Wort Sturm macht schon Angst. Da kann man sich alles und nichts drunter vorstellen, vor allem aber alles. Wir sehen nach New York, wir sehen nach Bergamo. Können Sie abschätzen, mit wie vielen Toten wir in Deutschland zu rechnen haben?
Also das weiß keiner und ich glaube, der Minister wollte das auch nicht so andeuten, dass er das besser wüsste. Keiner weiß, wie es ist. Wir haben in Deutschland ganz, ganz spätes Bremsmanöver eingeleitet und es kann sein, dass wir, das würde ich sogar nicht ausschließen, dass wir sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, im letzten Moment vor der Betonwand stehen bleiben, ohne dran zu fahren. Das hieße dann, dass wir tatsächlich es schaffen würden, dass die natürlich jetzt zunehmende Zahl von schwerkranken Fällen, weil wir eben auch die Altersheime nicht rechtzeitig geschützt haben und die Alten zu Hause nicht rechtzeitig geschützt haben, dass diese Fälle jetzt so zunehmen, dass die entweder die Intensivstationen knapp ausgelastet sind, wir haben ja die Bettenzahl fast verdoppelt in Deutschland, oder dass sie knapp überlastet sind. Das klingt so harmlos, aber es ist so, sobald sie da eine Überlastung der Intensivstation haben, führt natürlich das dazu, dass die Sterblichkeit steigt, weil dann nicht mehr jeder optimal behandelt wird. Und dann potenziert sich das Drama hoch und es würde sich weiter hoch potenzieren, wenn wir es nicht schaffen, das ärztliche Personal entsprechend zu schützen, weil sie dann auch noch Erkrankte unter den Ärzten und unter den Pflegern haben. Das heißt also, ob wir sozusagen diese Schallmauer der Kapazität in den Krankenhäusern durchschlagen oder nicht, das weiß ich gar nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, man will ja Optimismus verbreiten, dass wir irgendwie gerade noch hinkommen mit unseren Kapazitäten und das in Deutschland dann sozusagen glimpflich durchläuft. Das wissen
wir. Im Moment sieht es ja gut aus. Die Betten sind ja zu einem guten Teil leer. Wir haben ja Kapazitäten jetzt,
das
oder?
Wir haben die Maßnahmen eben vor gut einer Woche begonnen, diese radikaleren Maßnahmen des Social Distancings. Und die Effekte werden wir eben erst demnächst sehen. Und bis dahin steigen die Fallzahlen auf jeden Fall. Also wir werden die nächsten ein, zwei Wochen noch steigende Fallzahlen haben. Und dann werden wir eben den Bremsfaktor sehen oder nicht. Das ist wie bei einem Ozeandampfer. Wenn Sie da den Motor ausmachen, bleibt er auch nicht gleich stehen. Und das müssen wir halt jetzt mal sehen, wie wir das sozusagen hinkriegen.
Aber was haben die in New York dann falsch gemacht? Die waren doch eigentlich noch weiter wie Deutschland vor der Kurve, konnten noch länger eigentlich zuschauen, wie sich die Dinge in China, in Südtirol und in Italien entwickelt haben. Warum diese katastrophalen, menschenunwürdigen Zustände jetzt in dieser großen Stadt?
Die Vereinigten Staaten waren in einer hervorragenden Position. Erstens haben sie eins der besten, Gesundheitsbehörden der Welt. Also die Centers for Disease Control and Prevention sind wirklich weltweit die absoluten Stars auf diesem Gebiet. Sie haben deshalb auch auf Rat der CDC haben sie die Grenzen ja sehr früh geschlossen, haben Einreisekontrollen gemacht und auch die Grenzen zu China zugemacht. Das heißt, sie hätten jetzt zusätzlich eigentlich nur den nächsten Schritt machen müssen. Also Schritt 1 ist immer Prevention bei sowas. Schritt 2 ist dann Control. Und es hätte bedeutet, dass man im Land ganz radikal konsequent jeden, der eine Erkältungssymptome, also grippeähnliche Symptome hat, wenn sie stark sind, auf Coronavirus testet. Das haben sie aber wirklich verpasst. Und zwar offensichtlich aus politischen Gründen. Zum einen, weil die Führung in Washington das Problem kleingeredet hat. Zum anderen aber auch deshalb, weil in Amerika natürlich das Gesundheitssystem so ist, ganz, ganz viele Menschen, für die ist das ein hohes finanzielles Risiko, zum Arzt zu gehen. Erstens, weil sie es selber zahlen müssen. Zweitens, weil sie kein Geld dafür kriegen, wenn sie krankgeschrieben sind und nicht mehr zur Arbeit bekommen. Also wir haben da eine viel höhere Schwelle bei den Menschen, für solche Sachen sich untersuchen zu lassen, als zum Beispiel in Deutschland. Und das führt wiederum dazu, dass das sehr stark kommerzialisierte und eigentlich eher so auf die oberen 10.000 ausgerichtete Medizinsystem in den USA, dass das eben diese Tests gar nicht vorgehalten hat. Die hätten das locker machen können, aber die Labortestungen in den USA sind in der Hand einiger wenigen Ketten, die da sehr, sehr viele Labore haben, aber zentral bestimmen, was vorgehalten wird und was nicht. Und die rechnen das rein nach dem Dollar. Und deshalb haben die eben überhaupt nichts vorgehalten an Testkapazitäten und sie hatten auch keine Anweisungen aus Washington oder von ihren jeweiligen Bundesstaaten, da was zu tun. Und deshalb sind die quasi sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen. Das ist also ein Drama, weil das wirklich abzuwenden gewesen wäre.
In Deutschland haben wir einen Pandemieplan. Herr Spahn hat gesagt, vor wenigen Tagen erst, er habe diesen Pandemieplan in Kraft gesetzt. Ein Hörer fragt, Sie seien ja an der Erstellung dieses Pandemieplans beteiligt gewesen. Ist das tatsächlich Ihr Plan, der in Kraft gesetzt worden ist mit der Mindestausstattung? Und hat sich irgendjemand an diesen Plan, den Sie ja vor Jahren geschrieben haben, mit anderen Experten überhaupt gehalten?
Also das ist ein ganz langes Thema, aber kurz gesagt ist es so, ich gehöre tatsächlich zu den Ersten, die dringend gewarnt haben, dass wir, also das war schon Anfang der 2000er Jahre, dass wir wesentlich bessere Pandemieplanung in Deutschland brauchen. Es ist in der Folgezeit ja extrem viel gemacht worden, das Infektionsschutzgesetz ist geändert worden, die Bundesländer haben eigene Hygieneverordnungen erlassen, in denen Vorschriften für den Pandemiefall unter anderem drinnen stehen, für solche Fälle. Und die ganzen Bundesländer, jedes für sich, hat einen eigenen Pandemieplan gemacht. Es gibt auch einen Rahmenplan inzwischen des Robert-Koch-Instituts dafür. Also es gibt ganz viele Pandemiepläne und in denen steht zum Beispiel drinnen, zumindest in den ersten Versionen, wo ich noch mit beteiligt war, sobald so etwas droht wie eine weltweite Pandemie mit einem Atemwegserreger, ist zu befürchten, dass nach kürzester Zeit, Sie werden es nicht glauben, steht da schwarz auf weiß, dass die Atemmasken ausgehen und die Desinfektionsmittel ausgehen. Und deshalb wird empfohlen, frühzeitig dann die Lager zu überprüfen und die Vorhaltung zu erhöhen. Daran hätte man sich mal im Januar, Februar in Deutschland halten. Ja, das Problem ist, der Plan lag eben in der Schublade und keiner hat so richtig gemeint, was danach handeln zu müssen. Und wenn also heute gesagt wird, ja, aktiviert mal die Pandemiepläne, dann sind halt gewisse Möglichkeiten auch nicht mehr vorhanden. Aber wie gesagt, nochmal, das ist nicht so, dass man jetzt da so in die Vergangenheit stochern muss. Jede Krise erfordert Improvisation. Das ist immer und überall so. Da darf man auch nicht nörgeln, wenn es nicht nach Uhrwerk läuft. Da müssen nur alle Beteiligten einfach bereit sein, mal so ein bisschen spontaner und kreativer zu agieren. Dann geht das schon.
Wenn wir beide gleich aufgelegt haben, deswegen kommt die letzte Frage von mir, Herr Kekulé, breche ich jetzt auf zu unserem Gesundheitsminister, werde ihn besuchen in seinem Amtssitz hier in Berlin und mit ihm das Thema diskutieren. Auch die Frage natürlich, wo stehen wir? Aber jetzt die Frage an Sie, was wäre eine schöne erste Frage, die ich aus unserem Gespräch mit hinübernehmen kann in das Ministerium? Was würden Sie ihn fragen?
Ich würde eben keinen Vorwurf machen an der Stelle, obwohl ich da viele Fragen hätte in dieser Richtung, sondern ich würde ihn ganz konkret fragen, wann werden alle Altersheime, alle Krankenhäuser und alle Arztpraxen in Deutschland so gut mit diesen Schutzausrüstungen ausgerüstet sein, dass wir dort keine Befürchtung mehr haben müssen, Infektionen zu verschleppen. Also Altersheime, Arztpraxen und Krankenhäuser. Übrigens in dieser Reihenfolge, die Altersheime sind die wichtigsten. Und zwar würde ich ihn fragen, wann? Also ich würde gerne ein Datum hören von ihm.
Ich werde ihn danach fragen. Macht er denn einen guten Job? Die Kanzlerin sagt ja. Was sagen Sie?
Ich meine, es ist leider sehr viel in Deutschland auch versäumt worden und es hat keinen Sinn, wie der Bundesgesundheitsminister das letzte Woche in der Zeit gesagt hat, einfach zu behaupten, wir haben in Deutschland sehr früh reagiert von der Politik her. Wir haben sehr spät reagiert, wir haben so spät reagiert, dass wir deshalb jetzt den Lockdown machen müssen, obwohl das vielleicht abwendbar gewesen wäre. Und ich glaube, da wäre es nicht schlecht, sich ein bisschen ehrlich zu machen, auch der Öffentlichkeit gegenüber, weil die allermeisten das schon verstanden haben, dass wir so ein paar wichtige Optionen verpasst haben. Ich finde es aber auch nicht so schlimm. Man kann als Politiker ja durchaus auch sagen, wir lernen alle dazu und jetzt sind wir schlauer als vor einem Monat und jetzt geht es aber besser, statt immer so zu tun, als hätte man zu jedem Zeitpunkt alles richtig gemacht.
Das trifft auf die Virologen aber auch zu, Herr Kekulé. Da sehe ich auch Schlangenlinien, nicht bei Ihnen unbedingt, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Haben Sie auch Fehler in der Einschätzung gemacht eigentlich, Ihrer Ansicht nach?
Ich habe tatsächlich zumindest noch keinen, den ich gefunden habe, aber ich bin da sehr akribisch. Ich habe bis jetzt keinen Fehler gemacht. Ich habe einen gemacht von der Einschätzung, doch, da kann ich vielleicht vor der eigenen Türe kehren. Ich habe am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass diese Krankheit deutlich weniger stark ansteckend ist wie jetzt. Also am Anfang, damit meine ich bis Mitte Februar ungefähr, ging ich davon aus, dass das so ansteckend ist wie SARS 2003. Und da habe ich genauso wie alle Kollegen weltweit gedacht, das ist mit den gleichen Methoden wie SARS wohl zu bekämpfen. Es ist aber wesentlich infektiöser als SARS, wohl etwas weniger infektiös als die normale Grippe. Aber das habe ich tatsächlich unterschätzt am Anfang. Die Kollegen will ich in Schutz nehmen. Es ist so, wissen Sie, so ein Wissenschaftler, der sagt fast immer dazu, zum heutigen Zeitpunkt schätze ich das folgendermaßen ein oder mit der und der Einschränkung. Ich bin ganz sicher, dass meine Kollegen das immer so formuliert haben. Der Fehler passiert am Transmissionsriemen. Wenn zu wenig Leute im Beratungsgremium sitzen und dann beim Robert-Koch-Institut, da würde ich schon eher einen Vorwurf sehen, man solche Sachen dann eins zu eins einfach durchstellt bis zur Bundeskanzlerin, dann meine ich, da ist dazwischen zu wenig Expertenrat gehört worden. Also der einzelne Wissenschaftler, der seine Meinung sagt und das ehrlich meint und ja immer gut meint, der wird von mir immer in Schutz genommen. Die Politik muss eigentlich hier das Primat sich zurückholen und die Entscheidungen treffen. Was ich das Schlimmste finde, ist, wenn Politiker, wie das zum Teil ja passiert, wenn man ihnen dann Vorwürfe macht, plötzlich mit dem Finger auf die Wissenschaftler zeigen, die sie beraten haben, und denen dann sagt, ja, der hat mir aber gesagt, ich soll das machen und ich habe ja hier nur ausgeführt. Ich finde, so kann Demokratie nicht funktionieren.
Das Letztentscheidungsrecht muss beim Primat der Politik liegen.
Selbstverständlich, und die müssen damit stehen. Und das ist ja, wissen Sie, ein Wissenschaftler kann ja auch nicht abgewählt werden. Und ich finde, das darf man einem Politiker auch zumuten, dass er, auch wenn die meisten natürlich Geisteswissenschaften studiert haben, dass er sich in dem Fall jetzt mal richtig mit den biologischen Fakten so lange auseinandersetzt. Und wenn er da quasi 3 Tage dran büffelt und mit den Fachleuten redet, es stehen ja genug zur Verfügung, bis er da schlau ist. Vielleicht noch ein letztes dazu. Es gab ja ein Gremium, das das gemacht hat, die Schutzkommission der Bundesregierung. Und die wurde eben unglücklicherweise vor 2 Jahren etwa aufgelöst. Und dass man sich quasi unbequeme Beratergremien dann sozusagen vom Hals schafft, das ist sicherlich nicht die beste Basis, um dann in der Politik die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Verstehe, es ist ein nicht ganz unübliches Verfahren in der Politik, aber das ist ein weites Feld. Herr Professor, ich bedanke mich, dass Sie so geduldig, so ausführlich, so präzise das beantwortet haben, was den Menschen, die uns täglich zuhören, auf den Nägeln brennt. Ich bedanke mich und ich würde sagen, wir bleiben in dieser schweren Zeit in Kontakt, oder?
Ja, gerne. Bleiben Sie gesund, Herr Steingart.
Ich bedanke mich bei Professor Alexander Kekulé für die Zeit, für die Aufmerksamkeit und bei Ihnen allen für Ihr Engagement. Denn diese Fragen waren mal spitze, sie waren ungewöhnlich und ich denke, sie haben in dieser schwierigen Zeit unseren Horizont erweitert. Wenn Sie Professor Kekulé häufiger zuhören möchten, dann müssen Sie nicht auf seinen nächsten Auftritt hier im Morning Briefing Podcast warten. Auch den wird es geben. Aber er hat einen eigenen Podcast, den Corona Kompass, den er für den Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig produziert. Den finden Sie überall da, wo Sie diesen Podcast auch finden. Ich wünsche Ihnen jetzt einen aufgeklärten Start in diese zweite Tageshälfte. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.